Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute das Thema Krise sozusagen im Fokus und ich freue mich, das auf Grundlage einer Studie zu machen, und zwar einer Studie von Personio. Noch mehr freue ich mich, dass zum wiederholten Mal Cassandra Hörmann zu Gast ist. Hi Cassandra.
Hi Gero, freut mich hier zu sein.
Ja, freut mich auch. Vielleicht kannst du kurz noch was sagen, du bist ja Head of People Experience bei Personio. Und was ich spannend finde, du stehst gerade kurz vor einem Sabbatical. Wir haben da gerade im Vorgespräch drüber geschnackt. Das finde ich mega spannend. Und vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was hast du denn eigentlich vor?
Ja, tatsächlich geht es für mich Ende des Jahres schon Richtung Lateinamerika. Und Personio bietet die Möglichkeit, dass man nach 3 Jahren Betriebszugehörigkeit für 3 Monate ein Sabbatical machen kann und nach 6 Jahren dann nochmal 6 Monate, und nehme mir da eine 3-monatige Auszeit, einfach mal die Seele baumeln lassen, was ganz anderes machen, ein bisschen Volunteering-Arbeit, Spanisch lernen und dann im April mit frisch ganz vollgeladenen Batterien wieder zurückzukommen.
Das sind gute Aussichten. Wenn ihr jetzt hier das Ganze hört, wird schon 2023 sein. Wir nehmen Ende 2022 gerade auf. Aber das ganze Thema Krise ist natürlich eigentlich ein Dauerthema, ne? Also zunächst war es Corona, dann der unselige Ukraine-Krieg, resultierend daraus das ganze Energiethema. Und im Moment sind wir in einer verrückten Situation. Irgendwie wenn man so Nachrichten verfolgt, gibt es manchmal positive Nachrichten, das überwiegen bei weitem die Negativnachrichten. Was ich spannend finde, Arbeitsmarkt und Wirtschaftslage haben sich so ein bisschen entkoppelt. Wir haben nach wie vor eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit in Deutschland und trotzdem sparen natürlich viele Unternehmen, und das merken auch HR-Teams. So, in diesem ganzen Kontext hat Personio eine spannende Studie veröffentlicht, die ich auch in den Shownotes verlinken werde. Überschrift ist: Der Krisenmarathon geht weiter, wie HR die Herausforderung jetzt stemmen kann. Wir wollen heute so ein bisschen über diese Studie sprechen. Vielleicht eingangs, Cassandra, wann habt ihr die Studie durchgeführt und wer wurde überhaupt befragt? Vor allen Dingen interessiert mich jetzt der deutsche Markt an der Stelle.
Genau, also die Studie haben wir jetzt gerade erst kürzlich in Q4 durchgeführt, und in Deutschland wurden dazu 1000 ArbeitnehmerInnen befragt und 503 ganz genau PersonalerInnen, also HR und HR-Kolleginnen.
Das ist auch ganz spannend. Es ist eben eine Studie, die beidseitig zu lesen und zu verstehen ist, ne? Das sind ArbeitnehmerInnen und es sind eben HRlerInnen. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch die Studie durch. Also wenn man vielleicht die verschiedenen Themenfelder sich so anschaut, die ihr zumindest jetzt veröffentlicht habt, da geht es erstmal sozusagen um die finanzielle Unterstützung, dann tägliche Ablenkung, was Teams ausbremst im HR-Kontext, und dann Fokusthema Employee Experience, warum das so wichtig ist, welche Rolle HR in dem Kontext spielt, und dann auch ein paar Handlungsempfehlungen. Und ich würde sagen, wir hangeln uns mal so durch die einzelnen Themen durch und fangen mal mit dem Thema finanzielle Unterstützung an. Es scheint ein Riesenthemenfeld zu sein, wo sich Arbeitnehmende Sorgen machen rund um das die Wirtschaftslage. Ist ja auch wenig verwunderlich, betrifft wirklich jede und jeden von uns. Was sind denn da so die Erkenntnisse der Studie, Cassandra?
Ja, also eins der großen Themen, was dabei herauskam, ist tatsächlich, sehr viele, also mehr als die Hälfte der Befragten, sich fragen, wie sie zukünftig ihren Lebensunterhalt überhaupt bezahlen sollen. Also so das Stichwort Cost of Living Crisis, ja, also eine ganz große Unsicherheit hinsichtlich der finanziellen Mittel, die wir da herausgefunden haben. Das heißt, viele Preissteigerungen, es gibt Budgetkürzungen, und man ist sich gar nicht mehr so sicher, wie man dann eigentlich seinen Lebensunterhalt finanzieren soll.
muss man fairerweise sagen, wenn man dann weiterschaut, da kommt direkt der zweite Punkt sind Luxusgüter bezahlen, also Restaurant, Besuche, Urlaube und so weiter. Da sieht man, dass wir auch immer noch auf einem, ich sag mal, halbwegs vernünftigen Niveau diskutieren, danach erst das Thema Arbeitsplatz verlieren. Aber ich will das nicht kleinreden, denn es betrifft wirklich jede und jeden. Jetzt ist es so, dass Unternehmen da natürlich auch Dinge tun. Das ist sozusagen die andere Seite. Was machen die denn, die Unternehmen?
Also große Bandbreite, aber Unternehmen können gerade natürlich hier ihre Arbeitnehmenden bei dem ganzen finanziellen Stress unterstützen. Ja, das heißt beispielsweise mehr Hilfe bei alltäglichen Kosten anzubieten. Es könnten auch Einmalzahlungen oder Prämien sein, auch Gehaltserhöhungen ist eine Möglichkeit, sind natürlich alles Mittel, die erstmal das Unternehmen mehr kosten, ja, aber die Mitarbeitenden auf der Seite dann unterstützen. Wenn vielleicht Unternehmen was machen wollen, wo sie jetzt aber nicht die größten finanziellen Mittel zur Verfügung haben, dann könnte man das auch von einem anderen Engel nehmen und beispielsweise Finanztrainings anbieten, ja, also unseren oder den Mitarbeitenden Tools und Trainings mit an die Hand geben, wie sie sich eben in der schwierigen Situation derzeit zurechtfinden können.
Finde ich ganz spannend. Ich selbst arbeite im Bertelsmann-Konzern, der konzernweit den Mitarbeitenden eine Inflationsprämie auszahlt in nicht unbeträchtlicher und steuerfreier Höhe. Wie sieht das bei Personio aus? Macht ihr da auch konkret irgendwas?
Wir sind derzeit 1700 Mitarbeiter, ein bisschen mehr sogar schon. Und wir unterstützen unsere Mitarbeitenden insoweit damit, dass wir eher auf die Benefit-Seite gehen, ja, also dass wir schauen, wie können wir unsere Mitarbeiter auch langfristig dabei unterstützen und ihnen die richtigen Benefits mit an die Hand geben und eben da auch zu erklären, ja, wie können sie in dieser finanziellen Lage das Bestmögliche rausholen. Und dann gab es die Energiepauschale, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das eine Personio-Initiative war, aber ich glaube, das war einfach etwas, was jeder zumindest in Deutschland ausgezahlt bekommen hat.
Alles klar, okay. Wenn man dann so ein bisschen auf die HR-Seite selbst geht, das erlebe ich durchaus, wie soll ich sagen, zwiegespalten. Gibt HR-Teams, die sagen, gerade jetzt müssen wir eigentlich mehr tun als vorher und die auch die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. In der Regel allerdings ist es so, dass viele HR-Teams eben auch unter Budgetkürzungen leiden. Was sind die Implikationen daraus? Und was gibt eure Studie zu dem Thema her?
Also gerade glaube ich, bei vielen Unternehmen wird gerade auch fürs nächste Jahr nochmal das Budget geschaut, wo können wir noch weiter sparen, wo können wir auch für nächstes Jahr unsere Budgets reduzieren, ja, das heißt auch mehr als die Hälfte von allen, die wir befragt haben, die haben angegeben, dass entweder ihr Budget schon gekürzt wurde oder dass sie damit rechnen, dass das noch passiert. Und das kann sich natürlich auf die Employee Experience auswirken. Das bedeutet, dass wir weniger Geld zur Verfügung haben, die wir eben in die Experience für unsere Mitarbeiter, das heißt für zum Beispiel Social-Aktivitäten oder Benefits, investieren können, was langfristig dann eben einen negativen Einfluss auf die Motivation und auch die Produktivität von den MitarbeiterInnen haben könnte.
Ja, und spielt ja auch irgendwie negativ in HR selbst zurück, ne? Ist ja einerseits so, dass vielleicht weniger Budget zur Verfügung steht und andererseits aber wahrscheinlich die Anfragen aus Mitarbeitenden Perspektive steigen, so dass eigentlich die Arbeitsbelastung in HR zunimmt bei weniger Budget. Das ist auf Dauer natürlich echt eine schwierige Situation. Wenn man dann über die Bedeutung von Recruiting und Retention vor allen Dingen nachdenkt, angesichts der demografischen Entwicklung, finde ich, dann müssen die Unternehmen sehr genau aufpassen, dass sie gerade in HR nicht die Leute verlieren, die aber sehr wichtig sind. Das ist noch gar nicht lange her. Ungefähr, würde ich sagen, ein halbes Jahr, da waren RecruiterInnen die meist nachgefragte Berufsgruppe überhaupt. Also das ist jetzt gerade natürlich nicht so Ende des letzten Jahres beziehungsweise Anfang dieses Jahres. Aber wenn man so mittelfristig schaut, und daran glaubt, dass Wirtschaftsbewegungen ja wellenförmig ablaufen, dann ist eigentlich relativ klar, was sobald die Wirtschaftslage sich nur ein bisschen bessert, wieder passieren wird. Also da ist es nicht so schlau, eigentlich die HR-Teams sozusagen am langen Ende verhungern zu lassen.
Ne? Ja, und ich meine, jetzt stellen wir uns mal vor, plötzlich in einer Krise fällt das gesamte HR-Team aus. Ja, was dann los ist im Unternehmen, also du hast es ja gerade schon gesagt, dass die Mitarbeitenden dann sich um alles selbst kümmern müssen, aber es geht ja noch weiter. Ja, am Ende gibt es vielleicht kein Gehalt und die Leader sind total überfordert, weil sie nicht den richtigen Support kriegen, den gerade HR-Teams für das Business in Krisenzeiten insbesondere leisten, ja, und sie da insbesondere eine gute Stütze für das Business sind. Von daher ist, glaube ich, da das Burnout im HR selber eins der größten Challenges, in die wir geraten könnten.
Das ist eine ganz gute Überleitung eigentlich zu dem zweiten Kapitel eurer Studie. Tägliche Ablenkung, was HR-Teams ausbremst, so habt ihr es betitelt. Was ist mit diesen täglichen Ablenkungen gemeint?
Ich glaube, der Frontrunner einfach Admin-Arbeit, also sich wiederholende Prozesse, die man manuell immer und immer wieder ausführen muss, die dann dazu führen, dass die HR-Mitarbeiter den Großteil ihrer Zeit damit beschäftigt sind, repetitive Tasks zu übernehmen. Das heißt, ihnen fehlen die effizienten Prozesse oder Automatisierung, die ihnen dann eben langfristig mehr Zeit geben würden, um sich um Strategie zu kümmern, um Employee Experience zu kümmern, weil sie eben die Zeit mit Admin-Aufgaben vergeuden.
Das ist sozusagen die Metaebene. Was ich an eurer Studie spannend finde, ihr habt euch die Mühe gemacht, das mal zu konkretisieren. Man kann immer so darüber sprechen, wie wir es gerade machen. Man könnte auch sagen, in Stunden bedeutet das Folgendes. Auch dazu habt ihr Auswertungen in der Studie, ne?
Das haben wir auch noch heruntergebrochen. Wenn man sich jetzt mal nur die Mitarbeiteranfragen anschaut, die bearbeitet werden, dann ist ein HR-Mitarbeiter durchschnittlich 3,5 Stunden pro Woche damit beschäftigt, nur diese Mitarbeiteranfragen zu beantworten. Das ist jetzt eine Zahl aus dem deutschen Raum. Wenn wir uns jetzt auf europäischer Ebene befinden, dann kann es tatsächlich bis zu 8 Stunden pro Woche sein, die sich unsere HR mit administrativen Aufgaben beschäftigt.
Ja, das ist ziemlich crazy, vor allen Dingen in diesen Zeiten, Stichwort Digitalisierung, ne? Also das ist ja auch so ein altes Thema, dass durch die zunehmende Technologisierung immer noch so eine gewisse Angst da ist, dass man vielleicht seinen Job verliert. Aber ich glaube, ganz anders betrachtet, dass die Digitalisierung dazu führt, dass man seinen Job überhaupt erst richtig machen kann. Das heißt, wenn die Prozesse effizient und schnell ablaufen, dann hat man genügend Zeit, sich wirklich um die Mitarbeitenden zu kümmern. Spannend ist auch, geht aus der Studie hervor, dass Unternehmen je nach Größe unterschiedlich viel Zeit verlieren. Und das hat mich auf den ersten Blick ein bisschen überrascht, dass nämlich gerade die Kleinunternehmen nicht so viel Zeit verlieren wie die größeren. Wenn man dann anfängt, drüber nachzudenken, ist ja auch wieder klar, weil natürlich in den großen Unternehmen sozusagen wahrscheinlich viel mehr Mitarbeitende sich melden auf eine kleinere Zahl von HR-Teams. Aber das ist nur meine Deutung der Zahlen. Vielleicht habt ihr da das nochmal genauer eruiert, warum das in kleinen Unternehmen anders als in großen Unternehmen ist?
Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, haben wir insbesondere herausgefunden, was bei größeren Unternehmen, also von 1.500 bis 2.000 Mitarbeitenden, die Zeit, sagen wir, noch mehr vergeudet wird, wie du gerade so gesagt hast, also hauptsächlich für Mitarbeiteranfragen, Recruiting, Gehaltsabrechnung, Performance, Trainings und Entwicklung. Und dass da der Verwaltungsaufwand einfach noch viel größer ist, weil umso mehr Mitarbeiter es gibt, umso mehr Prozesse stecken eben dann auch dahinter, die man dann als HR-Team bedienen muss, damit die Organisation funktionsfähig bleibt.
Ich habe in der Studie auch gesehen, dass nur ein Drittel der befragten Unternehmen zumindest über digitalisierte Personalprozesse verfügt. Das ist eine Studie aus, wie du gerade gesagt hast, Q4 22. Ich kann das eigentlich gar nicht glauben, dass es heutzutage immer noch so ist. Und das sind jetzt europaweite Zahlen, richtig?
Genau, also ich kann es auch immer gar nicht glauben, wenn ich die Zahlen dann so sehe. Aber tatsächlich ist es so, dass in vielen europäischen KMUs es immer noch so ist, dass es gar keine digitale Lösung gibt. Das heißt, entweder wird mit Excel sich geholfen oder tatsächlich gibt es gar kein digitales Tool, was eingesetzt wird. Das heißt, derzeit bedienen wir auch nur 0,4% von den europäischen KMUs. Das heißt, es gibt noch eine ganze Menge Unternehmen zu digitalisieren und ihnen dabei zu helfen, dann eben mehr Zeit fürs Wesentliche zu haben.
Ja, absolut. Interessant und irgendwie auch total crazy, weil da natürlich ein Riesenhebel drin liegt, die HR-Arbeit insgesamt effizienter und besser zu machen. Also was ich manchmal immer noch erlebe, ist, dass da so eine Angst bei den HR-Teams ist, dass sie vielleicht durch die Digitalisierung überflüssig werden. Ich würde eigentlich das eher ganz anders deuten und sagen, nur eine Digitalisierung ermöglicht heutzutage der Sachlage Herr zu werden, dass man sich wirklich um die Mitarbeitenden kümmern muss. Ne? Und da sind wir ja spätestens jetzt bei dem Kernthema Employee Experience angekommen. Wie wichtig ist eurer oder auch deiner Meinung nach dieses Thema eigentlich?
Wenn du jetzt mich persönlich fragst, dann sage ich dir natürlich, es ist eines der wichtigsten Themen. aber auch in unserer Studie haben wir zum Glück genau das herausgefunden, also dass auch den Mitarbeitenden die Employee Experience immer wichtiger wird und insbesondere interne Kommunikation, aber auch die Work-Life-Balance sind da Themen, die an ziemlich oberster Stelle stehen.
Ich glaube halt, dass das deshalb so ein wichtiges Themenfeld ist, weil das unmittelbar ja mit Retention verknüpft ist. Also wenn ich eine schlechte Employee Experience habe, dann ist es relativ naheliegend, dass ich in einem Arbeitsmarkt, wie er in Deutschland ist, mir einen anderen Job suche und wie er übrigens auch bleiben wird. Und bezieht sich auch, glaube ich, gar nicht nur auf Deutschland, aber darüber reden wir jetzt gerade im Kern. Das heißt also, Employee Experience ist wirklich eine Schlüsselfunktion. Jetzt ist ja die Frage, konzentriert sich HR eigentlich auf die richtigen Bereiche bei der Employee Experience? Also ihr habt ja beide befragt, was wollen die Mitarbeitenden, was machen die HRler?
Ja, ich würde sagen, teilweise gibt es Überschneidungen und teilweise kennen viele HRler ihre Mitarbeitenden, glaube ich, noch nicht gut genug. Ja, das heißt, während sich HR-Verantwortliche hauptsächlich darum kümmern, dass die Effizienz von täglichen Prozessen gut läuft als Teil der Employee Experience und dann um Work-Life-Balance oder dann auch sinnvolle Arbeit, ist es bei den Mitarbeitenden, wie eingehend schon gesagt, die Work-Life-Balance, die sehr weit oben steht und dann aber auch die interne Kommunikation, die Key-Elemente für die Employee Experience sind.
Also da ist es naheliegend, dass HR sozusagen die eigenen Kunden vielleicht oder zumindest eine Teilkundengruppe noch besser verstehen muss. Ne? Das lassen wir vielleicht gerade mal so stehen. Wir kommen ja gleich nochmal auf Handlungsempfehlungen zu sprechen. Genau. Jetzt ist es so, dass Unternehmenskultur ja am Ende, glaube ich, der Decisive Factor ist, ob man in einem Unternehmen bleibt oder eben geht. Und was sind denn Aspekte der Employee Experience, wo die Mitarbeitenden, die ihr befragt habt, einen besonders hohen Zufriedenheitsgrad haben?
Mhm. Da haben wir die sinnvolle Arbeit oder sinnstiftende Arbeit, die an erster Stelle steht. Und zwar unter allen Befragten 69% haben das als allererstes genannt. Dann die Nummer 2, interne Kommunikation, wie auch eben schon mal genannt unter den Top-Gründen, aber auf der gleichen Stufe wie eigenverantwortliches Arbeiten als ein wichtiger Element für die Employee Experience. Und dann das Vertrauen ins Management, das heißt, dass wir die richtigen Führungskräfte haben, die unser Unternehmen leiten und auch die nötigen Ressourcen zur Verfügung, um seinen Job richtig zu machen.
Okay, das ist also am Ende eigentlich erstmal gut, sozusagen aus Sicht der Mitarbeitenden. Und das sind sicherlich auch Themen, wo es total Sinn macht, als HR-Team halt dran zu arbeiten. Jetzt ist ja immer auch die Frage, ist HR eigentlich so positioniert, dass die Mitarbeitenden wirklich auch an HR denken, wenn es um diese Themen geht? Also wann wenden die sich eigentlich an HR? Woher kommen die meisten HR-Anfragen? Also was sind die Kanäle? Und wie sozusagen ist für so ein typisches, durchschnittliches HR-Team auf Basis eurer Studie die Woche so verplant?
Ja, also ich glaube, kurze Antwort ist, wir haben noch Arbeit zu tun als HRler. Das heißt, in der Studie haben wir auch herausgefunden, dass nur 42% der Mitarbeitenden überhaupt wissen, an wen sie sich mit Personalanfragen wenden können. Ja, das heißt, da verlieren wir schon einen großen Teil, die Mehrzahl von unseren Mitarbeitenden, die überhaupt gar nicht wissen, an wen sie sich denn überhaupt wenden sollen. Wenn sie sich die Mitarbeitenden an HR wenden, dann hauptsächlich heutzutage oder zumindest unter den Befragten per E-Mail mit ganzen 59%, also als Hauptkanaltag. Und wenn wir uns dann mal die HR-Teams wieder anschauen, wie sie dann jede Woche verbringen, dann bis zu 5 Stunden mit Mitarbeiteranfragen, egal über welchen Kanal sie reinkommen, dann weitere 2 Stunden, um die Anfragen zu beantworten, zusätzliche 1,5 Stunden, um Fragen zu beantworten und nochmal 1,5 Stunden, um Fragen und persönliche Anfragen dann zu erledigen und den persönlichen Kontakt zu haben. Das heißt, wenn man sich das mal in einen Wochentag angeht, geht allein dafür schon mehr als ein ganzer Tag bei drauf, um eben diese individuellen Mitarbeiteranfragen zu beantworten. Und dabei stellt noch nicht mal jeder Mitarbeitende seine Fragen direkt an HR.
Jetzt ist das ja so, wenn man sich mal kurz in die Mitarbeitendenrolle versetzt, sind wir ja auch, bist du ja auch, bin ich ja auch in einem Unternehmen. Und wenn man dann an HR denkt, jetzt ist das bei dir, glaube ich, tricky, bei mir nicht, weil ich in der Tat sozusagen Geschäftsführer bin und dann auch Fragen an HR habe. Und manchmal dauert es ja ein bisschen, bis Antworten kommen. Und ich glaube, da ist insgesamt auch Optimierungspotenzial, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also wie schnell bekomme ich eigentlich eine Antwort auf meine Frage? Und das ist jetzt kein Vorwurf an HR, das ist ja erstmal nur eine Zustandsbeschreibung, ne? Also,
ja, auch Studie,
genau, sag du.
Genau, also auch da hatten wir auch eine Frage in unserer Studie dazu. Und da ist es tatsächlich so, dass die Mitarbeitenden, also 84%, müssten in der Regel länger als einen ganzen Tag auf eine Antwort warten, weil eben die HR-Teams mit den ganzen Anfragen nicht hinterherkommen, so schnell, wie man sich das aus der heutigen Zeit erhofft. Also irgendwie Instant-Frage, Instant-Feedback, was natürlich dann auch auf Mitarbeiterseite zu Frustration führen kann.
Absolut. Und das ist was im Endergebnis, was ich von vielen Menschen im Markt so kenne, dass Vertrauen in HR also angeknackst ist oder also zumindest nicht so optimal ist, wie es sein könnte. Und die Schuld dafür liegt, das sei an der Stelle jetzt auch gesagt, nicht unbedingt immer an den HR-Teams selbst, sondern es liegt daran, dass man eben nicht die vernünftigen Strukturen und Prozesse hat, um halt schnell reagieren zu können.
Ja, 100%. Und das führt dann am Ende dazu, dass ein Drittel der Arbeitnehmenden sich gar nicht erst die Mühe macht, Anfragen überhaupt an eine Personalabteilung zu schicken, weil man eben das Vertrauen verliert, dass man die Antwort dann bekommt, wenn man sie braucht, dass es vielleicht die richtige ist, sodass dann das da auch zu der Frustration auf Mitarbeiterseite führt.
Jetzt habt ihr in der Studie zum Schluss, auch das finde ich gut, 4 Handlungsempfehlungen. Da möchte ich gar nicht jetzt so episch lang drüber sprechen, aber vielleicht nochmal, was sind eure Tipps sozusagen, um da jetzt als HR-Team nicht immer in so einer Opferrolle zu sein, sondern wirklich in die Gestaltungsrolle reinzukommen? Was sollte man tun?
Also ich habe es, glaube ich, bei einer Frage eingehend schon gesagt, dass viele HR-Teams vielleicht die Needs oder was ihre Mitarbeitenden brauchen, gar nicht so richtig verstehen, ja, dass es da zu diesem Mismatch kommt. Das heißt, beispielsweise einfach mal reinzuhören ins Unternehmen und eine Survey zu machen, eine Umfrage und zu verstehen, was bewegt denn das Team oder die gesamte Company gerade. Ja, ist es eher die finanzielle Belastung? Liegt es daran, dass sie an einem Burnout leiden, ja, dass es zu viel Stress gibt, um dann eben auch die richtigen Maßnahmen zu ergreifen als HR-Teams, um Mitarbeitende und aber auch das gesamte Unternehmen dann in einer Krise, also was uns jetzt bevorsteht, die Rezession, dann auch richtig zu unterstützen. Also die richtigen Maßnahmen auch vorzubringen, um auch unsere Mitarbeitenden dann zu unterstützen. Das ist, glaube ich, so Einer, also erstmal verstehen und dann das Richtige tun, weil nur weil wir was tun als HRler, bedeutet ja nicht, dass wir auch gleichzeitig das Richtige dann machen. Dann als zweites, glaube ich, den Admin oder wiederkehrende Aufgaben so minimal wie möglich zu halten. Ja, das heißt, wo immer wir können, zu automatisieren und auch insbesondere unternehmensweite Prozesse uns anzuschauen, um eben da schneller antworten zu können, effizienter zu sein und auch mehr Zeit zu schaffen bei den HR-Teams, um sich dann um die Mitarbeitenden zu kümmern. Als drittes, den HR-Support zu optimieren. Also wir bei Personio zum Beispiel haben auch ein HR-Helpdesk, wo die Mitarbeitenden dann ihre Anfragen drüber stellen können. Es hat auch eine Connection über Slack. Das heißt, es ist dann direkt sehr praktisch, geht da rein und ist mit Personio gekoppelt. Und dann können wir dann damit eben auch aufzeigen, wie kann dann die HR auch die Produktivität langfristig steigern? Weil wenn wir uns jetzt gut um unsere Mitarbeiter kümmern, dann, du hast das eingehend auch gesagt, ist das auch ein großes Tool für Retention. Ja, das heißt, wir können langfristig die Fluktuation verringern und unsere Mitarbeiter an uns binden als Unternehmen und machen damit eben unser Unternehmen auch widerstandsfähiger.
Genau. Und letzter Schritt ist natürlich, dass man selbst als HR vielleicht auch kostenbewusst unterwegs ist und sozusagen vielleicht im Voraus allem Gehorsam schon mal drüber nachdenkt, nachzuweisen, dass man eben auch mit Kostenbewusstsein eine entsprechend gute Employee Experience herstellen kann.
Genau. Und also ich persönlich glaube, dass auch eine gute Employee Experience nicht immer die ganz großen Budgets braucht. Ja, es sind oft die vielleicht auch die kleinen Dinge im Leben von einem Mitarbeiterzyklus, die Employee Experience besonders machen, die keine großen Budgets eben dahinter brauchen, sondern die HR besonders machen können und dann eben diese Momente, die tatsächlich wichtig sind für die Mitarbeitenden, besonders machen, sodass sie in Erinnerung bleiben und dass die dann auch natürlich dazu beitragen, eine gute Experience zu schaffen.
Ja, so ein bisschen Full Circle, weil wenn ich vorher nicht genau weiß, was die Mitarbeiter
genau
und woran die festmachen, dass es wirklich gut ist, dann stochere ich vielleicht im Nebel. Ja, spannend. Also Leute, ihr habt es vielleicht gemerkt, massenweise Stoff in der Studie von Personio. Wie gesagt, die ist in den Shownotes, könnt ihr euch da downloaden, euch genauer damit befassen. Und ich sage jetzt erstmal Danke Richtung Cassandra Hörmann. Hat Spaß gemacht, wie immer mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir jetzt erstmal weiterhin viel, viel Spaß bei deinem Sabbatical und freue mich, wenn wir uns dann irgendwann im Jahr 23 in fortgeschrittenen Monaten widersprechen. Also alles Liebe, alles Gute und bis bald.
Vielen Dank, Gero. Nächstes Mal erzähle ich dann, wie es dann wirklich war im Sabbatical.
Ich freue mich auch.
Bis bald. Ciao.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier nochmal die URL saatkorn.com/newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.